Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin. Ich habe ihn für mich gewinnen können. Wir kennen uns aus der Top-Speaker-Gruppe und ich habe ihn irgendwann angesprochen. Komm, lass uns bitte mal ein Interview machen. Du hast meiner Community so viel zu geben und das habe ich jetzt geschafft. Ich habe meine Kamera eingepackt und bin zu ihm gefahren, als er ein Seminar gegeben hat bei Greater in Köln. Und davor habe ich ihn im Hotel erwischt und habe die Kamera aufgestellt und draufgehalten und ihm ein paar Fragen gestellt. Und es ist einer der bekanntesten Coaches in Deutschland. Er hält unfassbar tolle Vorträge und ja, hört's euch an, was er ausgepackt hat aus seiner Schatzkiste. Dieter Lange.
Ich würde gerne wissen, was rätst du Menschen, die Angst haben, vor Gruppen zu sprechen?
Also zunächst mal, jede Angst ist eine gelernte Angst, vor Gruppen zu sprechen. Ich übertreibe jetzt. Es könnte sein, dein Papa wollte früher Sportschau sehen, du hast gekräht als Baby. Das hat ihn restlos genervt. Irgendwann hat er keine Impulskontrolle mehr gehabt, hat dich viel zu heftig aus dem Bett gerissen und angeschrien, dass du ein paar Minuten taub warst und dann auch viel zu heftig ins Bettchen zurückgeworfen. So, das muss immer mit einer körperlichen Sensation einhergehen. Und dann ist hier oben schon, first cut is the deepest, so eine kleine Verankerung, wenn ich im Leben den Mund aufmache, früher oder später, kriege ich dafür einen rein. Und diese Grundangst, die schwingt dann ständig mit. Mhm. Ja, so wie Leute, die beim, weil sie den Spinat nicht wollten, mit dem Kinderstühlchen irgendwann rückwärts auf die Heizung geknallt sind und sich später gar nicht erklären können, warum sie auf dem Aussichtsturm nicht vorne an die Brüstung gehen. Mhm. Ja, so, also jede Angst ist eine gelernte Angst, das ist wichtig. Und was du gelernt hast, kannst du verlernen. Ganz, ganz wichtig.
Du glaubst, dass man die Angst vor Gruppen erlernt?
Nein, nicht vor Gruppen, aber die Angst zu sprechen oder sich zu blamieren. Oder dafür, dass ich den Mund aufmache, kriege ich einen rein. Ja. So. Nochmal, jede Angst ist gelernt. Wir kommen nicht mit sowas auf die Welt. Jede Angst, in den ersten 2, 3 Lebensjahren übrigens, deswegen erinnern wir es nicht. Dass das tricky ist, wir erinnern nicht, woher die Angst kommt. So. Und das zu ergründen bringt überhaupt nichts. In der Therapie da immer in die Kindheit zu steigen und na, jetzt wühlen wir doch mal rum. Das ist nur noch mal richtig tief in das Loch rein, alle Wunden wieder aufreißen. Völlig, also völlig daneben so die Taktik. So, zweitens. Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Es gibt keinen anderen Weg, Ängste zu verlieren, als durch die Angst zu gehen. Wenn wir heute dramatische neue Erlebnisse, du fällst vom Pferd, dann musst du sofort wieder reiten, damit die Angst sich nicht verdichtet. Mhm. Du hattest einen Autounfall, dann musst du das Auto nach Hause fahren. Ich habe das in der Pilotenausbildung erlebt. 2 andere Schüler in den Wald gesaust oder einmal einer ins Feld. Da ist der Lehrer mit mir hin, hat mich gegriffen, hat mich rausgeschmissen, hat die gegriffen. Die mussten sofort wieder fliegen. Warum? Damit die Angst sich nicht verfestigt. Mhm. Ich hatte jetzt also vor einiger Zeit bei Great einen Vortrag bei der Rednernacht hier in der Milovic-Theater. Und dann hat der Stefan mir ein Mädchen vorgestellt aus Marokko und sagt, die musst du kennenlernen. Sie hat extra Deutsch gelernt, um unsere Videos sehen zu können und, und. Du musst sie kennenlernen. Ich war kurz davor, einen Vortrag zu halten, den letzten an dem Abend. Ich sage, Stefan, bitte, das muss jetzt nicht auch noch sein. Mhm. Ich hatte einen ziemlich anstrengenden Tag. Die musst du kennenlernen. Ich sage, okay, schick sie her. So, die sitzt neben mir und erzählt mir ihre ganze Geschichte und dann fängt sie an zu träumen und sagt, irgendwann stehe ich mal auf seiner Bühne. Noch habe ich viel zu viel Angst, aber in ein paar Jahren, glaube ich, traue ich mich, auf dieser Bühne zu stehen. Da sage ich, pass auf, so wird das nie was. Ich bin jetzt gleich dran, komm mal mit. Wohin? Komm einfach mit. Vertrau mir. Da habe ich die mit auf die Bühne genommen, hinter die Bühne. Ich sage, das Ganze läuft jetzt so, ich habe 18 Minuten, ich rede davon 14, 4 Minuten sprichst du gleich und erzählst dieselbe Geschichte mit dieser Euphorie, mit diesen leuchtenden Augen, die du mir gerade erzählt hast. Das war eine schöne Geschichte. so, warum habe ich das gemacht? Also sie war dann auf der Bühne, die hat Standing Ovations bekommen, die Leute waren begeistert, weil dann verfestigt sich die Angst nicht. Verstehst du? Mhm. Das ist dieses, wie wir früher ins Wasser geschmissen wurden, nach dem Motto, du schwimmst jetzt. Ne? Mhm. So, also der Weg aus Angst heraus geht durch die Angst hindurch, was Reden angeht, so habe ich es ja auch gelernt. Du läufst durch den Wald und quatschst die Bäume zu. Warum? Die Natur hat keine Meinung über uns. Und Rhetorik ist überzeugend durch das bewegende Wort. Du bist da in Bewegung im Wald, die Bäume nicken verständnisvoll. Es gibt eine kleine Grundregel, du musst über ein Thema sprechen, das völlig unsinnig ist, zum Beispiel die Einführung von U-Booten in die Schweizer Armee. Mhm. Oder wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Warum ist die Banane krumm? So, mhm. Du bist der Experte weltweit und du darfst eine Viertelstunde nicht aufhören zu reden. Du sollst sogar völligen Unsinn reden. Du lernst dabei assoziativ denken, weil eine gute Rede ist immer eine freie Rede. Ne? Mhm. Wer abliest, programmiert sich auf Angst. Ich könnte ja wieder gucken, aber dann begleitet die Angst die ganze Zeit. Also die Lösung ist simpel. Der Weg aus jeder Angst, das gilt nicht nur für Reden, du musst durch die Angst. Red doch einfach auf einer, weiß ich nicht, Geburtstagsfeier von einem guten Freund zum ersten Mal. Dann redest du vor einer Gruppe in der Firma und ob dann da 15 sitzen, 50 oder 15.000, wie in der Längstes Arena, das interessiert mich gar nicht. Ich quatsch dazu Bäumen.
Das habe ich auch festgestellt, wenn ich Vorträge halte, irgendwo ist es egal, ab einer bestimmten Zahl ist es egal. Ja, so eine anonyme Masse. Ich habe jetzt gemerkt, beim letzten Seminar, da waren, normalerweise halte ich mit 8 Personen und da waren es 12 Personen. Das sind nur 4 mehr. Und da wurde es irgendwie schon fast zur anonymen Masse, wenn man vorne steht, weil du nicht mehr alle gleichzeitig im Blick haben kannst. Du hast nicht mehr diese persönliche Connection zu den...
Ja.
Und irgendwann wird es eine Masse, zu der du sprichst und...
Ja, mit den Scheinwerfern wissen wir doch, du siehst so eh nur die 3 Zuschauer rein. Ja, du hörst von da ganz hinten ein bisschen was, nach dem, so wie so ein Fußballstadion, ne? Aber du siehst die doch alle gar nicht.
Ja.
Nein, aber nochmal, das Grundprinzip für jeden von euch, den das interessiert, das gilt für jede Angst, der Weg aus der Angst heraus geht nur durch die Angst hindurch. Nochmal, du kannst Bücher lesen über Ängste, so viel du willst. Du kannst Gesprächstherapie machen, so viel du willst. Das wird niemals dir helfen. Nur Konfrontationstherapie.
Machen.
Ja, wer Höhenangst hat, springt vom Einer, dann vom Dreier, dann vom Fünfer, dann vom Zehner.
Mhm.
Wer Angst hat, Frauen anzusprechen, das ist ja immer
so. Machen.
Ansprechen. Wirklich. Ansprechen. Der Deutsche hat von Mama gehört, dich guckt sowieso später kein Mädchen an. So. Dann trinkt er erstmal 3 Bier und 2 Korn, bevor er überhaupt traut, sich zu ihr zu gehen. Der ist voll auf Angst programmiert. Na? Und Sieger kämpft am Start, Verlierer auch. Allein die Art, wie er auf sie zugeht, muss sie ja zwingen zu sagen, danke, nein. Mhm. Der Italiener geht ganz anders vor. Der sagt 10 Anläufe, eine kommt mit. Der bleibt immer gerade, spricht jede Frau an. Ja? So, also kein Hexenwerk, mit Ängsten umzugehen. Kein Hexenwerk.
Ich habe eine lustige Geschichte. Ich habe eine Maske, die habe ich jetzt leider hier. Eine Maske, die ziehe ich mir auf und dann müssen die Leute im Vortrag meine Emotionen nur anhand der Körpersprache erkennen.
Mhm.
Und dann kam, da habe ich gefragt, was ist denn die Körpersprache von verliebten Männern? Ja, mit Maske nur im Körper. Und haben wir nicht rausgefunden. Und dann kam ein Italiener auf die Bühne gerannt, nimmt mir die Maske weg und sagt, ich zeig dir Körpersprache verliebter Männer. Hat die Maske auf und macht so. Das war so süß.
Ja, süß ist es. Okay, süß ist es. Aber,
das war sehr lustig. Ich habe...
Kopf schräg halten, ganz wichtig.
Bei Männern
verliebte
auch?
Verliebte Männer müssen den Kopf schräg halten, ja.
Verliebte Männer müssen den Kopf
schräg halten. Ja, nicht nur die Frau bietet die Kehle zum Angriff.
Ja, die Männer auch. Ja.
Auch Männer so. Aber
Achtung, aber sich nicht zu klein machen, ne?
Auf keinen Fall klein. Aber das
Wir lieben Helden.
Das Lächeln ist aber verschmitzt.
Ja, das stimmt.
So.
Das stimmt.
Und nicht blöde angrinsen.
Ja, das stimmt.
So ein kleines Bond... James Bond.
Genau.
Im Kopf und haben, während du sie ansprichst.
Und immer Held sein.
James Bond. So guckst du, du sagst ja die Worte nicht, aber so guckst du und so hältst du den Kopf. Bond.
Mach mal.
James Bond. Bond. Na. James Bond.
Ein bisschen so leicht schräg. So.
Ja,
okay.
Ja, genau.
Was rätst du denn Menschen, wie sie mit Verbalattacken umgehen sollen? Weil ich hab auch viele Coaches oder viele Teilnehmer, die wollen wissen, wenn sie angegriffen werden, wenn sie einen blöden Spruch reingedrückt bekommen, so, naja, was weiß ich, die Präsentation, das habe ich ja gleich gewusst, dass es nichts wird bei Ihnen. Sowas zum Beispiel, was rätst du denen?
Okay, also das Erste ist immer mindestens einmal durchatmen. Wer darauf schweigt, auf einen Angriff und nicht sofort reagiert, ist sofort im Vorteil. Dann die Aikido-Technik. Du gehst zur Seite, lässt die Energie an dir vorbeilaufen. Ja, also so ein bisschen nach, erzähl noch mehr von zu Hause. Das Thema, ich würde an der Stelle sagen, das Thema Projektion ist Ihnen bekannt, oder? Du musst sofort eine Gegenfrage stellen, wo der nicht weiterreden kann. Weil jetzt fängt er an zu haspeln. Nee, worum geht's denn? Wir sehen nie das, was ist. Wir sehen in jedem Menschen nur uns selbst. Ich habe sie doch jetzt nur gespiegelt. Ja? Also, du darfst auf, also Punkt 1, du darfst auf keinen Fall reagieren. Punkt 2, mindestens 2-3 Sekunden vergehen lassen. Jovial lächeln dabei, nach dem Motto, du kleine Hanswurst, willst nicht ernsthaft mich jetzt anpinkeln. Dann gehst du innerlich so ein bisschen zur Seite und stellst sofort eine Gegenfrage.
Ich denke immer, ach du Armer. Und dann kommt automatisch die Körpersprache von innen nach außen. Ja. Und dann kommt dieses joviale Lächeln.
Ja, weil ja, bei einer starken Frau wie dir macht das den sofort fertig. Weil er kann nicht nachlegen. Ne?
Jo.
Und ja, so kannst du ihn auch aushebeln, dass du sagst, okay, habe ich gehört. Leg doch mal nach. Leg noch mal einen oben drauf. Weißt du, so, dass ich auch wirklich beeindruckt bin.
Komm, also das war bis das jetzt alles?
Genau, das war alles. Das leg noch mal einen oben drauf.
Ja, okay, sehr gut. Die Fuzzis von Dieter haben mich extrem fasziniert. Kannst du mal bitte erklären, da in deinem Buch springst du so sehr sofort rein in die Fuzzis, erklärst sie aber nicht. Bei dem Skiunfall, den du da hattest, hat deine Tochter gesagt, wartet mal, mein Papa muss erst mal mit seinen Fuzzis sprechen. Er wird gleich erklären, was ich damit meine. Aber kannst du mal die Basis dessen kurz erklären? Weil mit den Fuzzis erst zu telefonieren oder erst zu sprechen oder erst zu kommunizieren, das hilft enorm. Man muss es nur einmal verstehen.
Ja, also die Fuzzis sind deine Stimmen im Kopf, Voice-Over nennt man das, und leider oft die kleinen Terroristen im Kopf, ne, die sofort wieder über irgendwas plärren. So, und dann musst du einen Schritt innerlich zurücktreten, auch zu dir innerlich Distanz aufnehmen, und das nenne ich dann mit seinen Fuzzis konferieren. Mhm. Ne? Weil die
erzähl mal die Geschichte bitte, das war so gut, oder mit dem Porsche, oder der Skiunfall, der Wirtschaftsfuzzi, der... Diese ganzen Fuzzis, mit denen du da konferiert hast.
Ja, die haben ja dann Titel.
Ja, ja, genau.
Die sich da sofort im Vordergrund spielen. Ne?
Genau.
Welche oder der Frauenfuzzi zum Beispiel.
Ja. Ne?
Also wenn ich da in, einfach mal ein aktuelles Beispiel, in Hamburg am Flughafen stehe, von Frankfurt nach Vegas fliegen will, der Zubringer nach Frankfurt verspätet ist, zum Glück die Vorgängermaschine war auch verspätet, dann bin ich einfach zu der Maschine, stand am Check-in, leider 5 Leute vor mir auch. Das ist so ein Gefühl von haut ab, die Maschine muss ich kriegen. Und dann schaut mich von der Seite eine Dame an, eine Frau, keine Dame, eine Frau. Sehr attraktiv, Mitte, Ende 40, das ist, wenn Frauen überhaupt erstmal richtig die ganze Eleganz, Erotik ausspielen können. Habe ich jetzt Wasser auf deine Mühlen gekippt? Mm. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. So, jedenfalls, 28. Pass auf. Jedenfalls grinst sie mich plötzlich an, so von der Seite, und sagt, worum kämpfen Sie hier eigentlich? So, das nennt man Vorlage. Das nennt man Vorlage. Ja, so. Und da musst du jetzt allerdings wirklich spontan sein. Ne? Ich habe dann nur gesagt, wenn ich nur eine Stunde früher im Bett meiner Geliebten bin, dafür kämpfe ich hier. Und jetzt, pass auf, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Du musst dann noch eine nachlegen können, sodass sie dann schweigt. Mhm. Und da habe ich gesagt, für eine Frau wie Sie würde ich auch um eine Viertelstunde kämpfen. So, und da war sie dann, dann cool. Ist Schluss. Ja, also wenn dich jemand angreift, darauf will ich hinaus, wenn dich jemand angreift, dann lässt du ihn verbal erstmal auflaufen, bleibst völlig souverän, musst das jetzt aber in irgendeiner Weise toppen. Also nicht einfach nur zurückschießen. Nein, du musst das toppen. Und zwar möglichst so, dass ihm jetzt nichts mehr anfällt.
Das war aber schon sehr schlagfertig. Also das muss
man. Ja, aber Gelegenheiten ergeben sich.
In dem Moment einfallen. Ja,
also, boah. Das Leben besteht nur aus verpassten und wahrgenommenen Gelegenheiten. Also, dazu brauchst du nur eine gewisse Offenheit haben. Hm. Du darfst dann nicht von irgendeinem
Pick. Und die Lust am Scheitern.
Kann und ja die sein, Lust am Scheitern. Klappt, die hätte mir ja in Grund und Boden reden können plötzlich. Ne? Also in jedem Fall ist es so. Du musst offen sein, wirklich offen, humorvoll, nicht verletzend. Ironie, Sarkasmus, Zynismus sind Formen der unterdrückten Aggression. Nein, ja. Das muss schon auch was leicht, ein Touch von liebevoll, flirty sein.
Ja, Also Respekt,
es darf dass den dir anderen Menschen nicht ist. Vernichten.
Ja.
Ja, das geht auch. Das, bei Männern mache ich das zugegeben dann etwas lieber, aber nicht bei Frauen.
Ja, mich hat mal einer gefragt vor einem, ich hatte, das waren so 80 CEOs, Geschäftsführer, bla bla, also alles so, ja, weißt schon, diese Silberrücken, ne, alle im Publikum. Und davor hat er mich angesprochen und hat gesagt, Frau de Baack, wir sind sehr gespannt. Wir hatten, die Messlatte ist hoch, wir hatten schon die besten Redner hier. Das war wirklich eine Minute, bevor ich angekündigt wurde. Warte.
Forum Publikum oder dir allein?
Mir allein.
Ah, dir allein,
okay. Und dann habe ich gesagt, ich bin immer so gut wie mein Publikum.
Und ja, das kommt auch gut.
Da war er still.
Ich richte mich einfach vom Niveau nach meinem Publikum.
Ja, genau. Schön. Was glaubst du, warum manche Frauen sich nicht den Raum nehmen, der ihnen zusteht?
Ja, das ist leider vom Papa damals schon versaut worden. Mhm. Ne? Weil sie, zum Beispiel, weil sie kein Junge geworden ist, hat sich Papa gewünscht, muss ein Junge werden. Mhm. Den Kampf kann sie nie gewinnen, egal wie viele Seppelhosen sie anzieht und wie sie Fußball spielt. Mhm. Und Papas Interessen, den Kampf kann ein Mädchen nicht gewinnen. Mhm. Also das ist leider durch in dieser Form übergriffige Väter komplett unterdrückt worden. Und wenn sie jetzt noch Mama erlebt hat, die Papa nicht gegenhalten konnte, die Papa gehorcht hat, weil sie keinen Ärger wollte, dann ist leider bei ihr, Eltern sind das Buch, in dem Kinder lesen, dann ist leider bei ihr schon was zerstört worden von ihrer ganzen Selbstachtung.
Aber so viele Frauen nehmen sich nicht raus.
Ja, ich weiß. So, dann reagieren die entweder patzig, frech, aufdringlich, so ein Motto, jetzt schlage ich einfach zurück, aber das ist natürlich nicht souverän.
Und dann wirken sie zickig.
Wirken sie zickig und spätestens da weiß ein Mann, mit der will ich nichts machen.
Mhm. Entweder sie wirken zu lieb oder sie wirken zickig.
Ja, Männer mögen keine Frauen, die zu lieb sind. Das sind diese untertänig. Männer wollen gefordert werden.
Nee?
Männer wollen unbedingt gefordert werden.
Okay. So.
Und sie mögen natürlich keine Zicken, weil das haben sie unter ihren Kumpels genug. Es fehlt die Erotik. Eine Zicke hat keine Erotik. Punkt.
Ja,
Frauen müssen selbstsicher sein.
Okay.
Ihrer selbst sicher. Sie muss wissen, dass sie ein Unikat ist. Wir sind alle als Unikat geboren.
Oh, schön gesagt.
Ja? Leider sterben viele als Kopie. Nein. Also, Neti heißt das in der hinduistischen Philosophie. Weder dies noch das, sondern diese goldene Mitte. Die souveräne Gelassenheit einer Frau. Nichts wirkt erotischer.
Ich lasse das mal kurz so stehen. Und ich versuche jetzt ohne Überleitung wieder zurück zu den Fuzzis zu kommen.
Mhm.
Weil irgendwie sind wir da jetzt
ja, also das sind die Terroristen im Kopf.
Ach, die Frauen, der Frauenfuzzi. Das wolltest du erzählen.
Ja, den gibt's auch.
Warum
der einem auch alles versaut. Weil er wieder einen Schritt zu weit gegangen ist.
Weil anderen Frauen
sich entschuldigen muss. Und dann, es kommt drauf an, ja. Weil er dann wieder einen Schritt zu weit gegangen ist und dann musst du dich wieder entschuldigen, musst wieder alles gut machen, musst ja viermal dann dafür sorgen, dass der Eindruck sich verbessert. Und wenn du einer schönen Frau sagst, einer sehr schönen Frau, dass das und das an ihr nicht stimmt, dann braucht es mindestens vier Männer, die ihr bestätigen, dass sie doch schön ist. Das ist leider dieses 4:1 Verhältnis immer.
Und dass Schönheit so einen hohen Stellenwert hat, erschreckt mich immer wieder. Ja. Ja, ist so.
Das ist jetzt die Frage, worin man Schönheit erkennt.
Jetzt wird es philosophisch, ne?
Na, Frauen haben zum Beispiel eine wunderschöne Stimme. Nur als Beispiel. Ja, ist ja nicht nur das Äußerliche. Also meine Oma bezeichnete ich immer, weit über 70, als eine unfassbar schöne Frau. Meine Mutter in den 60ern als ein unglaublich attraktives Mädchen. Ich habe ihr das auch immer so gesagt. Die Schönheit hängt nicht davon ab, dass du niedlich bist, dass du süß bist und dass du hübsch bist.
Genau.
Nochmal, niedlich, süß, hübsch hat mit Schönheit nichts zu tun.
Genau.
Ja, darum sagte ich, Frauen blühen erst auf, so ungefähr Ende 30 in die 40er hinein. Also zumindest kommt dann dieses Nonchalante, diese herrliche, leise Überlegenheit, diese unfassbare Erotik.
Das kommt erst
so Mitte 40.
Das war so schön, als ich gelassener wurde. Tatsächlich Mitte 40, das kommt ja noch bei mir, freue ich mich jetzt schon drauf. Aber das ist schön.
Ja.
Das ist so schön, weil mich viele fragen, warum bist du da so cool? Ja, weil es mich nicht mehr tangiert und weil ich deine Bücher kenne.
Es gibt Models, die man für schön hält. Wenn du dir die genauer anschaust, guckst du in leere Augen. Da ist keine Tiefe.
Soll ich dir sagen, was mich abholt? Meine Teilnehmerinnen, nicht nur Rinnen, sondern Teilnehmer, jeder, der mich erreicht mit einer Geschichte, mit mit den Augen, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, in den verliebe ich mich. Ich gebe 3 Seminartage die Woche ungefähr. Ich verliebe mich in 30 Menschen pro Woche, weil die so toll sind. Das ist so wie, als würdest du erstmal so einen Klumpen undefinierbares mit Erde überzogen bekommen und dann während des Seminars bröckelt das alles ab und dann kommt Gold, boah, ich krieg Gänsehaut, dann kommt so ein schimmernder Goldklumpen raus und ich verliebe mich in jeden Einzelnen und das ist Schönheit für mich.
Ja, das stimmt.
Das wärmt mir das Herz, da kriege ich Gänsehaut auch auf dem Herzen.
Das stimmt. Also das Einzige, was Frauen lernen müssen, weil das haben Männer wirklich besser drauf, Männer können schweigen. Und Frauen drängeln dann immer, nun sag doch mal was. Nee. In dem Moment nichts sagen.
Wir wollen das wissen.
Ich weiß. Ja. So in dem Moment einfach mal aushalten, zu schweigen. Die drängeln dann immer. Und sag doch mal, was denkst du denn darüber? Nee. Mund halten. Einfach mal stehen lassen. So. Und dann dieses herrliche Lächeln, was Frauen ja oft so drauf haben. Ne?
Du, wie kommt man denn, jetzt wird es ein bisschen ernster, wie kommt man aus einer... Aber
die Fuzzis haben wir geklärt, ja?
Haben wir die
also das
erklärt?
Das sind die Stimmen in uns, jeder kennt sie, wo die Pferde mit uns durchgehen, wo uns hinterher, wie konnte ich sowas sagen? Wie konnte ich überhaupt sowas denken? Ja, die hochpoppen, Panik machen im Kopf. Jeder von uns kennt diese Stimmen. Also die Fuzzis sind solche Stimmen in uns. Voice over nennt man das, ja? Und wenn du dazu eine leichte innere Distanz herstellst und sie beobachtest, dann laufen die ins Aus. Aber du brauchst diesen kurzen Moment von nicht reagieren auf das, was durch den Kopf geht. Auf einen Gedanken nicht reagieren. So, kleine Pause, Detached Involvement. Und dann wird die Reaktion, das C nach vorne kommen, du kriegst eine Kreation. Und dann machst du aus dieser Situation etwas.
Wie nennst du denn den Fuzzi, der darauf besteht, sich durchsetzen zu wollen, dass meine Welt gefälligst deine Welt sein soll. Du sollst gefälligst verstehen, was ich in meiner Welt von dir will. Dabei ist es ja nicht deine Welt, die meine Welt ist. Also diese Trennung dazwischen in der Kommunikation, wie nennst du den? Weißt du, was ich meine?
Ja, Gefallsüchtige, ne? Der also unbedingt deine Welt nachvollziehen muss, um sich anzupassen, was er ja gar nicht lange durchhält. Mhm. Ne? Sondern einfach so eine Toleranz dafür zu haben, sie sieht die Dinge aus ihrer Sicht. Ich habe meine Sicht und Gottes so ist groß.
Warum hast du einen Namen für den Fuzzi? Weil den brauche ich. Deine Welt ist nicht meine Welt.
Ja, das ist der Toleranzfuzzi.
Der Toleranzfuzzi,
ja,
der
redet...
Der Intoleranz-Fuzzi eigentlich eher.
Nein, der Intolerante lässt ja andere nicht zu. Der bügelt sie ja sofort
flach. Ja, genau,
flach,
das meine
ne?
ich.
Ja, der bügelt ihr. Das ist der Intoleranz-Fuzzi.
Der Intoleranz-Fuzzi.
Also,
der
gefällt die Welt mir. Muss sich drehen nach meinem Gusto, nicht nach deinem.
Ne? Der das gefällt mir, genau.
Das ist ja große Welt.
Manchmal ist man so gefangen in seinem, wieso verstehst du das denn nicht? Ja. Mhm. Okay, wie kommt man aus... Nächste Frage. Jetzt wird es ein bisschen ernster.
Ja, meinetwegen. Mal sehen, ob wir es durchhalten.
Wie Aber gut, kommt man aus einer persönlichen Krise heraus?
Krise ist im Chinesischen Qi, dasselbe Wort für Chance. Ja. Das ist das, Nature's Balance is Rest and Activity. Und Katastrophos heißt Umkehrpunkt. Also das ist eine Katastrophe, was viele gar nicht begreifen. Das ist auch eine Katastrophe. Das bedeutet also, kein Gedanke, keine Krise dauert ewig. Man muss aber die Geduld haben, in bestimmten Krisen wirklich mal die Stopptaste drücken. Wenn man so will, Patient sein, weil im spätesten Fall wird ja der Körper dich zwingen dazu, Patient zu sein. Und dann unbedingt allein sein. Aber in Bewegung bleiben. Ja, unbedingt allein sein in einer Krise. Gott. Bloß nicht trösten lassen. Das ist das Schlimmste überhaupt, verlängert jede Krise.
Okay.
Indianer trösten nie jemanden, der eine Krise hat. Die schicken dir in den Wald eine Woche und da ist die Krise sofort vorbei.
Was?
Ja, natürlich. Also, unternimm etwas. Hier, der Damian heißt er, oder Domian, der hier WDR nachts die Verstrahlten betreut.
Ja, ja.
Der geht 3 Monate im Jahr, einfach um wieder zu sich zu kommen, nach Lappland.
Mhm.
Der wandert ständig völlig in der Monotonie. Also, das ist das Stichwort. In der Krise brauchst du etwas, was monoton ist. Monotonus ist die Spannung. Du bist ja in extremer Spannung.
Ja.
Du musst Dinge tun, die völlig monoton sind. Übers Meer schauen. Joggen, stricken, Fahrrad fahren, wandern, Sonnenuntergang schauen.
Warum?
Es muss monoton sein, weil die Spannung weg muss. Und in der Krise erleben wir eine extreme Spannung in uns. Mhm. Die darfst du nicht wegsaufen, darfst du auch nicht ablenken, auch nicht kompensieren, auch keine Eskapismus, deinen besten Freund, Freundin greifen, wir fahren jetzt in den Robinson-Club, wir vögeln durch die Gegend. Nein, du musst eine Krise immer alleine handeln. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
Okay.
Ja, nicht Hilfe schreien.
Okay.
Umso schneller ist sie vorbei. Umso schneller ist sie vorbei.
Mhm. Ja? Hast du schon mal so eine
Krise gehabt? Lass dich doch mal vollkommen da reinfallen. Ja, aber ich habe dann auch, ich wusste ja, was ich machen soll. Ich habe dann genau diese Dinge gemacht.
Was hast du dann gemacht?
Ja, meist habe ich die Einsamkeit gesucht. Schon als Jugendlicher. Aufs Fahrrad und dann ganz weit weg. Ohne jedes Ziel. Einfach nur weg. Weg, weg.
Aber warte. Bist du dann nicht in der Gedankenspirale, die dich nach unten zieht? Das würde, ich glaube, da hätte ich Angst davor.
Ja, aber genau das darfst du nicht zulassen. Ne?
Wie denn? Dann bin ich auf dem Fahrrad, bin 4 Stunden auf dem Fahrrad und ich denke immer nur darüber nach, Und das zieht mich dann
nach unten. Gut, auch heute so durch die spirituellen Kenntnisse weiß ich, dass du das beobachtest, Detached Involvement, du nimmst dich da ein bisschen raus und siehst auf der Leinwand das Denken, die Wolken, die vorbeiziehen. Oder anders gesagt, du bist der Himmel, das nennt man selbst, Atman Self. Dieses Atman, das ist, wer du wirklich bist, weil diese Gedanken sind ja nur Gedanken, ist ja nur dein Ego, ist ja der Mind, ne? Das ist der Mindfuck, was da abläuft. So, die darfst du jetzt aber nicht entertainen, indem du sie immer noch forcierst. So, du beobachtest also, das Bild musst du haben, ich bin der Himmel, vor mir laufen Wolken ab, sehr dunkle Wolken, das sind die Gedanken. Mhm. Aber jeder Gedanke hat einen ganz bestimmten Charakter, er kommt und er geht auch wieder. Mhm. So, und dann werden die Lücken des blauen Himmels immer größer. Also das ist Detached Involvement. Du beobachtest deine Gedanken. Du nimmst sie nur wahr, aber du machst nichts damit. Du lässt, sonst folgen Assoziationsketten.
Ne? Genau.
Und auf keinen Fall diese albernen Affirmationstechniken. Ne? Ich bin ein bewusster, gelassener Mensch. Nichts kann mich... wird nie was. Ja? Mhm. Also irgendwelche positiven Gedanken oder Positive Thinking. Das ist das alles Schlimmste überhaupt. Nein, du lässt die zu, du lässt die Wolken, aber sie werden vorbeiziehen. Und du bleibst der blaue Himmel. Das ist die das ist die beste Art, wie du damit umgehen kannst.
Mhm. Aber auch in Bewegung oder auch in Ruhe.
Ja, es ist immer optimal.
Das finde ich eine gute Idee.
Ja, es ist immer optimal, sich in Monotonie zu bewegen. Mhm. Also joggen, wandern, Fahrradfahren, Nordic Walken. Es muss eine monotone Bewegung sein. Keine Form der Ablenkung.
Forrest Gump ist gelaufen.
Ja, natürlich. Ja, sicher. Es geht um grundsätzlich Achtung, Monotonie ist nicht Langeweile. Vorsicht. Monotonus, keine Spannung. Ja? Den immer gleichen Bewegungsmantren singen. Gregorianische Choräle. Das kannst du machen. Bestimmte Musikstücke hören, die wie so sphärische Musik, die so über die Berge kommt. Ne? Mhm. Das darf, und du musst vor allen Dingen diese Gedanken verlieren in dieser endlosen Weite. Offene Weite nennt man das. Wo immer du kannst, such offene Weite. Also in der Wüste passiert dir dann gar nichts mehr.
Spannend. Also
wenn eine tiefe Krise ist, muss in die Wüste. Hm. Also ich wurde dazu geholt, um ein kleines Beispiel zu sagen, um es mal extrem zu machen. Die Theresa, die Frau von Robert Enke, der sich vor den Zug geworfen hat, der Nationaltorwart, sie wollte wissen, was da falsch gelaufen ist. Also erstmal hat sie mir die Therapien gezeigt aus Köln, Hannover. Erstmal 2 Ärzte, völlig unterschiedliche Meinung, kann nichts werden. Ich sage, Theresa, es gibt dann immer, das Erste ist, wenn du in einer Krise bist, du gehst aufs Trampolin. Ich habe bei mir, wenn ich Coaches oder Therapie mache, ich habe im Garten Trampolin. Wer 3 Minuten Trampolin springt, muss lachen.
Ja, wie cool.
Der muss lachen. Du kannst nicht Trampolin springen, ohne zu lachen.
Schön.
Das heißt, zum ersten Mal seit Wochen erleben die, dass die lachen. Weil das Schwerstzweichfell bewegt wird. Zweitens, sofort den biochemischen Zustand prüfen. Hast du überhaupt genug Serotonin im Körper? Mhm. Hast du überhaupt Tryptophan im Körper? Hast du überhaupt Dopamin genug?
Tryptophan?
Tryptophan ist die Voraussetzung, dass der Serotoninspiegel, das Salz der inneren Ruhe und Magnesium. Also Biochemie muss man sofort überprüfen, wenn jemand in der Krise ist, in der Depression. Weil zu 80%
ist... wirklich Blut abnehmen? Oder?
Ja, natürlich, aber eine richtige Analyse. Und das können nicht viele.
Okay.
Ne? Ich mache es immer beim Janusz Winkler, Professor Janusz Winkler, weil der ist da in dem Thema auch ganz, ganz tief drin. Strunz war es auch, aber der praktiziert halt nicht mehr. Mhm. Und Michael Spitzbart in Salzburg natürlich. Das sind die 3 in Deutschland, die das überhaupt können. Mhm. So, und der zeigt dir... warum viele zum Beispiel Sonnenuntergang sehen Und einfach nur sagen, ja, schön. Aber sie erleben überhaupt nichts mehr. Mhm. Sie erleben gar nichts mehr. Gerade Leute, die viel in der digitalen Welt unterwegs sind, das kann man nur negativ beschreiben. You cannot feel, smell, see, hear and touch it. Die digitale Welt gibt's ja gar nicht. Mhm. Du erlebst ja nichts. Mhm. Ne? So, und die erleben dann aber auch im Leben draußen irgendwie keine Gefühle mehr. Ne? Nein, nein, also Biochemie muss zuerst überprüft werden. Habe ich ihr gesagt. Dann sofort in die Sonne. Das ist der dritte Punkt. Sofort in die Sonne und an einen Ort, wo ihr, habe ich ihr gesagt, am glücklichsten wart in eurem Leben. Da sagte sie, als Robert bei Las Palmas in Teneriffa spielte, das war unsere schönste Zeit. Sonne, Las Palmas, Teneriffa. Und das fünfte ist monotone Tätigkeit. Hat sie gesagt, wie meinst du? Ich sage, er hätte in der Gärtnerei arbeiten können. Ne? Pflanzen, setzen. Mhm. Hauptsache alles monoton, was er macht.
Mit Natur dann generell nichts passiert.
Ja, Natur ist immer die Lösung.
Ja. Spannend, weil Natur gibt so viel und das kriegen wir ja gar nicht mit.
Ja.
Ich habe wirklich, Dieter, ich habe wirklich einen Baum umarmt mal neulich.
Ich habe das, war jetzt in Baden-Baden, da gibt es noch uralte Bäume. Ich habe das, war im Regen unterwegs, ich habe es mit mindestens 4 Bäumen gemacht und jedes Mal gut 10 Minuten lang.
Wirklich?
Ja, ja. Da kriegst du eine unfassbare Kraft.
Ja, das ist wirklich komisch. Ihr müsst es mal ausprobieren. Ich hab versucht, die Ruhe zu finden, weil ich bin da gelaufen und ich hatte so viele Gedanken. Und dann habe ich nebenbei noch was aufgeschrieben, Notizen in meinem Handy. Und dann habe ich gedacht, nee, stopp jetzt, stopp. Und dann habe ich so einen schönen großen Baum gesehen und habe gedacht, ja komm jetzt. Den umarmst du jetzt. Und dann habe ich mich hingestellt, habe erstmal die Hand dran gehalten und habe das so, okay, macht das jetzt irgendwas? Und dann habe ich mich umgeschaut, ob mich irgendjemand beobachtet und habe dann einfach den kurz umarmt. Und
ja, wichtig ist, dass du die Stirn an den Baum legst.
Habe ich nicht gemacht, aber es war so hier auch ist, schön.
Ne, ja. dieses Chakra hier muss mit dem Baum Kontakt bekommen. Ne? Die Stirn muss an den Baum. Ja. Und dann keine Gedanken. Und dann am Schluss 2, 3 kurze Wünsche, darfst du fragen. Ne? Und dann kommt diese Energie. Na, ich mache ja viele Seminare, wie die Theta-Seminare, da mache ich immer sowas mit Natur. Wir gehen ja nächste Woche nach Jordanien, da in die Wüste. In der Wüste erlebst du das besonders extrem. Ne? Aber auch die Orte, wo wir sind, hier im Westerwald, zum Beispiel Naturpark Westerwald, total in der Einsamkeit. Also in den Theta-Seminaren bringe ich den Leuten das natürlich alles bei. Und das machen wir immer mit Outdoor-Aktivitäten. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Schön. Cool. Ach, jetzt habe ich wieder Lust, laufen zu gehen und dann einen Baum zu umarmen. Mich würde interessieren, wann war der Punkt, wo du gelassen wurdest? Also bei mir war es das Alter, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, und dass ich verstanden habe, was Love It, Change It or Leave It heißt, das war so für mich mein Game Changer, das war wirklich ein Game Changer. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die 4 Versprechen. Nimm nichts persönlich, mach kein Gossip, also tratsche nicht, versuche jeden Tag dein Bestes zu geben und das wird aber jetzt vergessen. Das war so das Wichtigste. Was war es für dich?
Das war in der Zeit, ich war ja früher Marketingmanager auf einem typischen Karrieretrip in 20. Ich habe Models in Paris ausgesucht zum Shooting nach Zermatt, Hawaii. Halt, das war für einen N20er ein super Job. Aber viele Fragen waren nie beantwortet. Ich habe ja viel Zeit verbracht mit den Schamanen am Baikalsee, mit Buryaten, mit Hopi-Navajo-Indianern, mit Berbern in der Sahara. Und die längste Zeit in Klöstern in Japan, China, Nepal und Indien, also Hinduismus, Buddhismus, Zen studiert. Und die 2 Jahre dort, um die Frage zu beantworten, kannst du nicht umhin, das lernst du dort einfach. Mhm. Ne, gerade in Indien, wo du ja gar nicht mit dem Verstand unterwegs sein darf.
Einfach?
This is India.
Es ist einfach,
gelassen zu werden. Und zwar deswegen, weil du lernst, happiness is a function of accepting what is. Mhm. Ja, du lernst einfach, nur um eine Anekdote zu erzählen, also Indien gibt es oft keine Bahnhöfe für hunderte von Meilen nicht. Da treffen sich die Dörfer alle an einem Bahnknick und dann hält der Zug. Mhm. Der sollte um 17 Uhr da sein, ich deutsch pünktlich war natürlich da. Du konntest die Bahngleise kilometerweit einsehen, 10 nach 5, kein Zug. Da habe ich den Inder, der da rumstand, gefragt, hey, sir, your train is gone late, right? Oh, yes, sir, but you not worry, it's coming. Ich sage, ist ja gut. 5:30, kein Zug. Auch keiner zu sehen. Jetzt wurde die Stimme schon ein bisschen heftiger. Hey, sir, you told me the train is gonna come. Is that normal in this country? Oh, sir, you not worry, it's coming. So. Also ich kürze jetzt mal ab, es war dann irgendwann 7:30 oder so. Völlig resigniert schon, Sir, You still believe the train is gonna come. Die spielten inzwischen Karten. Ich war der Einzige, der nervös so rumtapste. So, you not worry. If not come today, coming tomorrow. So, und da lernst du dann den Unterschied. Rückflug Air India Frankfurt, Frankfurt Lufthansa Hamburg. Der Kapitän, 10 Minuten Abflugverspätung, meldet sich und sagt, wir versuchen alles, sie pünktlich nach Hamburg zu melden. 10 Minuten aufholen. Da dachte ich, wo bin ich denn hier? Ich hatte so einen billigen Hongkong-Wecker, den habe ich ins Bordnetz der Lufthansa geworfen. Habe 3 Jahre keine Uhr getragen. Das war die Zeit, wo ich Gelassenheit lernte.
Wann war das genau? Wie alt warst du da?
30.
30. Oh, schön. Oh, schön.
Sehr sollte
schön.
Man spätestens dann drauf haben, weil es beginnt die dunkle Nacht der Seele. Da kommen wir erst Mitte, Ende 50 wieder raus.
Okay. Okay.
Ja.
Was ist für dich Erfolg, Dieter?
Ja, wie das Wort schon sagt, Success, Success, Successo.
Ich höre nur schon auf dein Mikrofon.
Ich weiß nicht, wo du so hinguckst. Ist ja der Wortbedeutung nach sukzessiv, genau wie Erfolg. Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Mhm. Wenn man einen Nordstern hat, eine Determinante, wenn alle Eisenspäne deines Lebens auf diesen Magneten ausgerichtet sind. Im Spanischen heißt Erfolg Éxito, Ausgang. Im Japanischen wird es symbolisiert durch die Toriis, diese Gateless Gates, diese riesigen Tore mitten am See, mitten auf einer Wiese. Sie symbolisieren im Japaner, wo immer du im Leben durchs Ziel läufst, du kannst nicht ankommen. Du musst das Staffelholz selbst weitertragen. Mhm. Im Film Geisha stehen 70 davon beim Eingang in einen Tempel von Kyoto. Und dieses Mädchen läuft da durch. Die stehen direkt hintereinander. Es symbolisiert, mit jedem Schritt, mit jedem Ziel, das du im Leben durchläufst, wirst du nicht ankommen. In Buddhas Worten, there is no road to happiness, because happiness is the road. Mhm. Also die Antwort, Erfolg ist immer das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Aber nicht, wenn du Ziel erreichst. Okay. Darum heißt das so, Etymologie heißt das.
Okay, schön.
Die Seele von der, das ist die Wissenschaft von der Seele der Sprache. Mhm. Muss ja nur manchmal in die Worte schauen, dann weißt du es doch.
Ich könnte stundenlang zuhören. Was? Dieter Lange, du hast mir ein bisschen deine Schatztruhe geöffnet, mich ein bisschen reinschauen lassen und ich habe hier auch gesehen, dass es in dieser Schatztruhe geglitzert hat. Diamanten, Gold, Brillanten, alles hat mich angestrahlt.
Oh, bleib hier.
Und hat sich hoffentlich auch ein bisschen auf euch übertragen. Und es wäre schön, wenn das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir uns gesehen haben und das nächste Mal trägst du gelb und ich dunkelblau. Einverstanden?
Gut.
Tschüss, ihr Lieben.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören, wie ich beim Reden mit Dieter Lange. Und wenn du willst, komm gerne in meinen Mitgliederbereich. Der hat einen Wert von 350 Euro im Monat, aber für den ersten Lounge nur 49 Euro pro Monat. Wöchentliche Video-Nuggets mit Übungen, damit du lernst, souverän aufzutreten. Und persönliche Zoom-Calls mit mir einmal im Monat. Und Experten-Talks, es ist alles dabei, was du brauchst, um souverän aufzutreten bei partieller Ahnungslosigkeit. Du findest mich auf LinkedIn, Instagram, TikTok. Du findest mich, wo du willst. Schreib mir an office@yvonnedebark.de. Und jetzt wünsche ich dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne de Bark.